Sonntag, dann wissen Sie sicher auch, was wir an Ostern feiern.
Jetzt muss ich ganz kurz überlegen. Ich glaube, Geburt Christi.
Was feiern wir denn an Ostern?
Keine Ahnung.
Was wird denn an Ostern eigentlich gefeiert?
Ja, nein.
Was feiert man an Ostern? Das Osterfest.
Oh ja, was feiern wir am Osterfest?
Jesus, was war denn noch?
Das ist, glaube ich, irgendwie was Altgermanisches, Heidnisches, irgendwie sowas. Ja, jedenfalls hat es nichts mit Jesus Christus zu tun.
Und wir haben ja jetzt gerade die Karwoche. Wofür steht denn die?
Die Karwoche. Kannst du oder kannst du nicht?
Karfreitag gibt es auch noch?
Ja, Freitag. Karfreitag ist mal Feiertag.
Was war ein Karfreitag?
Ja, war irgendwann mit Himmelfahrt oder was? Christliche Himmelfahrt.
Ist er da auferstanden? Ich glaube, da ist Christi auferstanden an Karfreitag.
Und Ostermontag, was verbinden Sie damit?
Ostermontag. Also, Sie haben mich ganz schön in der Zange jetzt, muss ich sagen. Ostermontag, was war denn da?
Ja, das weiß ich nicht.
Da haben Sie frei.
Ja, das auch.
Können Sie mir erklären, was die Christen an Ostern feiern?
Okay, die Christen, was ich denke an ihre Glaube, die glauben, dass der Jesus am Freitag gekreuzt und der Ostersonntag ist Aufstehen oder ist wieder
auferstanden.
Gut, so.
Und Sie sind Moslem?
Ich bin Moslem, ja.
Eins, zwei. Eins, zwei. Eins, zwei. Jetzt kommt was. So, ich habe uns also allen die Existenzberechtigung als Christen in diesem Land nochmal neu vor Augen gestellt. Danke, Anne Will, für diese Umfrage. Wir können den Vorhang jetzt schließen. Ja, wenn uns die Moslems sagen müssen, was ein christliches Abendland eigentlich glaubt, dann sind wir genau am richtigen Platz. Nicht nur in Berlin, ich glaube, wir sind hier gar nicht so weit davon entfernt, von dem, was Berlin da mitmacht. Vor kurzem ging ich mit meiner Mutter durch die Limburger Innenstadt und wir sahen sogar mehrere davon. Es handelt sich dabei um das gefährlichste Raubtier der Welt. Und wie ja meine Mutter kennt, sie ist, wenn sie was erkennt, sehr schnell dabei, Entscheidungen zu treffen. Und sie entschied sich sofort, dass dieses Vieh weg muss. Und wir haben uns es sofort einpacken lassen. Und sie hat es mir dann zur Vernichtung anvertraut. Und ich gebe euch mein Wort, das wird erfolgen. Meine Familie wird mich sicher dabei unterstützen. So, das kommt aber nicht in die Abendpost oder so. Ne? Pastor predigt Osterhase. Ganz schnell verschwindet er wieder. Also ich habe hier gerade einen überlebensgroßen Osterhasen gezeigt, um zu zeigen, was das gefährlichste Raubtier der Welt ist. Dieses Tier raubt dem eigentlichen Grund, der Ursache von Ostern, die Aufmerksamkeit. Und ich denke, das hat diese kurze Umfrage eben gezeigt. Wisst ihr, wenn es nur bei einem Menschen das tun würde, wäre das schon zu viel. Hase und Eier und Feiertage und Festschmaus und Familienfest. Denn Weihnachten haben wir ja ähnliche Probleme. Der Kamerad sieht ein bisschen anders aus. Und man kann ihn noch eher auf Jesus hindeuten. Er ist, sage ich meinen Kindern immer, er ist der wirkliche Weihnachtsmann. Aber das mit dem Hasen kriege ich nicht so richtig hin. So mit Fruchtbarkeit hin und her. Wir wollen ja gute Frucht bringen. Aber ich mag ihn am liebsten in kleinen Teilen in meinem Bauch. und nicht in großen Stücken. Es gibt ja immer wieder mal auch diese Osterlämmer, so wenn ihr die seht, schlagt zu. Ich wünsche, dass in Limburg überhaupt keine Hasen mehr angeboten werden, weil alle die Lämmer wollen. Das wäre mir am liebsten. Weiß der Gott, das ist doch wenigstens eine Symbolik, die wir nachvollziehen können. Also wenn ihr irgendwo heute so ein Teil seht, lasst es nicht am Leben, okay? Vielleicht erinnert ihr euch noch an den Weihnachtsgottesdienst. Ich habe uns eine Frage gestellt, die mich immer noch sehr beschäftigt. Who am I? Wer bin ich? Nicht was bin ich, das hat Lemke früher gefragt. Wer bin ich? Die Identitätsfrage, wer, ja Lemke, das war vor eurer Zeit. Wer bin ich? Als Christen beantwortet ja Gott selbst diese Frage für uns. Und wenn wir verstehen, wer Christus für uns ist oder sein will, dann verstehen wir auch, wer wir für Gott sind. Iris sprach ja eben kurz über Lazarus. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte schon mal in der ganzen Tiefe euch angeschaut habt, vor allem im Zusammenhang mit vor und nachher. Wenn ich das richtig im Kopf habe, dann war Lazarus der Einstieg in die Kreuzigung. Weil mit dieser Auferstehung hat er jede Toleranzgrenze der Sadduzäer, die ja den Sanhedrin, den Hohen Rat regierten, überschritten. Und da fassten sie den festen Entschluss, der muss weg. So ein Heilungswunder hier und da, das kann man ja irgendwie noch erklären oder versuchen oder platt machen, aber eine Auferstehung nach 4 Tagen, ihr müsst euch vorstellen, die pilgerten ja alle dahin. Das hat sich ja rumgesprochen, das war ja die News für Wochen und alles pilgerte dann hin zu Lazarus, zu seinen Schwestern Maria und Martha, jeder wollte ein Foto von dem. Und das sprach sich rund, es wurde eine Pilgerstätte. Und alle bekamen natürlich zu hören, wer verantwortlich war für das Wunder. Der musste weg, und zwar schnell. So, aus diesem wunderschönsten Wunder der Zeit Jesu wurde die Kreuzigung. Das war der auslösende Faktor. Wenn wir uns sein Leben anschauen, dann sehen wir 3 wunderbare, ich meine wunderbar mit Bindestrich dazwischen, wunderbare oder wundervolle Jahre. Und diese 12, die ihn begleiten durften, plus wahrscheinlich noch eine Traube von vielen anderen Menschen, die verbrachten diese Zeit Seite an Seite mit dem lebendigen Sohn Gottes in all seiner Kraft. Und dann war dieser Tag, dieser perfekte Tag für die Sadduzäer, für den Teufel, für die Feinde Jesu, der Tag, als er ans Kreuz genagelt wurde. Was taten die Jünger? Sie flohen und hielten sich aus Angst davor, ähnlich zu enden, verständlicherweise versteckt. Sie mieden die Öffentlichkeit für eine Weile. Obwohl Jesus vor seinem Tod davon gesprochen hatte und seine Auferstehung angekündigte, waren die sichtbaren und erlebten Eindrücke so negativ und so stark, dass selbst der inoffizielle Führer der Apostel alles hinwarf und wieder in seinen alten Beruf zurückging. Selbst Petrus schmiss das Handtuch. Ich weiß, da gibt es immer die Aussagen, ja, wenn ich wie Petrus gewesen wäre, ich hätte es anders gemacht. Ich weiß es nicht. Und ich hoffe, ich komme nie in die Situation, um das herauszufinden. Ja, es gibt Leute, die sehen sich ja nach Märtyrertum, ich war nie einer davon. Aber weißt du, wenn man in so einer Situation ist, erst dann weiß man, was man tun würde. Bis dahin habe ich ganz viel Erbarmen mit Petrus und bin nur froh, dass ich nicht an seiner Stelle war. Weiß der Gott. Aber wir wissen, dass sein Herz ja richtig war. Die Angst blieb nicht. Und er kehrte auch um und empfing Vergebung. Was wir uns vorstellen können, in dieser Nacht lag Tod und Angst in der Luft. An diesem Berg, dem Ölberg, in dem kleinen Garten. Ich war schon da drin. Ist nicht weit weg vom Friedhof. Es gibt ja interessante, wenn du die Geschichte näher studierst, du siehst dann, wie dann die Rede ist von diesem nackten Jüngling, der flog. Kennt ihr die Geschichte? Der dann noch gefasst wurde von den Römern, dann ließ er die Klamotten los und lief ganz nackt in die Nacht heraus. Ich las kürzlich, dass das Wort, was hier für die Kleidung, für das Kleid, was er trug, verwendet wird, nur ein einziges Mal in der Bibel sonst vorkam. Und das war, als die Leichenkleider Jesu beschrieben wurden. Dieser Kommentator ist sich sehr sicher. Er sagt, das war definitiv ein auferstandener Toter. Der hatte Leichenkleidung noch an und die hat er verloren, als die Römer ihn versuchten zu packen. Weil in dem Moment, wo Jesus diesen Ausruf machte und sich outet und sagte, ich bin's,
Wisst ihr, was geschah, oder? Zwischen 600 und 1000 Soldaten fielen zu Boden. Und ich komme jetzt wieder mit dem Herr der Ringe, ihr kennt diese Anfangsszene, Rückblick 3000 Jahre zuvor, und da kam dieser böse Sauron, haute irgendwie drauf, und dann fielen dann tausende von Leuten hintereinander alle um. So ähnlich stelle ich mir das vor. Jesus sagte, ich bin's. Und diese Worte hatten immer Kraft. Ich werde euch das gleich auch noch belegen. Und die führten dazu, dass ein kleines Heer zu Boden fiel. Die Jünger, die alles aufgegeben hatten und auch wirtschaftlich vom Dienst Jesu abhängig waren, fürchteten sich und suchten verständlicherweise einen Weg, das Ganze zu überstehen. Der Sabbat, ja, wo alles viel ruhiger ablief, war gerade vorbei. Und der Sonntag, der ja der jüdische Montag ist, begann mit den alltäglichen Herausforderungen und für die Jünger mit großen Sorgen und Fragen. Wie sollte es weitergehen? Was würde jetzt kommen? Der Meister war nicht mehr da, auf den sie sich so verließen, wo sie sicher waren, der baut das Königreich wieder auf. Und sie sind dann an ihrer Seite, streiten sich sogar schon über die Ehrenplätze. Doch gehen wir nur ein paar Tage zurück vor diesem Geschehen. Es war an dem Tag, den er abends im Garten Gethsemane beendete, wo man ihn gefangen nahm. Ein paar Tage vor dieser Gefangennahme. Es war unmittelbar, bevor er die Verheißung des Heiligen Geistes aussprach. Es war unmittelbar, bevor er seinen Frieden ankündigte. Es war unmittelbar vorher, wo er das Gleichnis vom Weinstock gab. Dieses wichtige Gleichnis. Wir in ihm und er in uns. Es war unmittelbar davor, dass er das Gebot der Liebe gab und klar machte, liebe Gott, deinen Nächsten und dich selbst. Es war unmittelbar davor, wo er seine künftige Verfolgung in Aussicht stellte und klar machte. Es war unmittelbar vorher, als er das hohe priesterliche Gebet sprach, in dem er für jeden von uns und alles, was vor und nach uns an Gläubigen kommen würde, gebetet hat. Es war unmittelbar davor, dass Jesus einige der unfassbarsten Dinge in Aussicht stellte, die man sich vorstellen kann. Es steht im Vers 6 des Kapitels 14, Johannes 14, 6. Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater außer durch mich. Und wenn jemand, der solche Dinge tut und sagt, solch eine Aussage in den Mund nimmt, dann dürfen wir sie bitte schön ernst nehmen. Jesus sagte, was er meint und meinte, was er sagte, und er ist uns damit oft voraus. Das ist der Bereich, in dem ich immer noch arbeite. Ich will das sagen, was ich meine, und das meinen, was ich sage. Und nicht mich in politische Intrigen verstricken. Es gibt es auch in Gemeinden, wisst ihr, so jedem das Recht zu machen, versuchen und dabei sich selbst verlieren. Ich will wissen, wer ich bin in Christus, und das wollen wir alle, das sollen wir alle. Bedeutsam ist, dass Jesus Christus bei seiner Geburt Immanuel genannt wurde. Immanuel bedeutet Gott mit uns. Das war schon bei seiner Geburt klar, wer er sein würde. Und dann sagt er, ich bin der Weg. Ich bin, er drückt dieses Wort aus, was wir im Alten Testament schon sehen. Ich bin der Weg. Es gibt keinen anderen Weg, um gerettet zu werden, keine andere Religion, auch keine christliche Religion, keine Philosophie und auch keine eigene Leistung oder eigenes Gutsein, die mich retten können und die dich retten können und die irgendjemand retten können. Und jeder, der was anderes behauptet, lügt oder weiß es nicht besser. Ich gehe mal von Letzterem aus. Er sagt, ich bin die Wahrheit. Jesus ließ keine Unklarheit daran. Er war kein Wachsweicher, wisst ihr. Er sagte, wie es war. Er sagte, ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit. Und Wahrheit und Tatsache sind zwei verschiedene Dinge. Manchmal bäumen sich Tatsachen gegen Wahrheit auf. Eine Krebserkrankung, für die wir heute Morgen gebetet haben, kann sich aufbäumen gegen die Wahrheit. Die Wahrheit ist das, was Gott sagt. Was sagt Gott? Wir sind geheilt in den Wunden Jesu. Punkt. Kein Aber, kein Vielleicht, kein Manchmal, kein Irgendwie, kein Fragezeichen. Wenn wir also die Wahrheit auf die Tatsache legen, der Diagnose zum Beispiel, wird sich mit der Zeit manchmal sogar sehr, sehr schnell die Diagnose verändern. Heute Morgen haben zwei oder drei Leute direkt Heilung empfangen, einfach weil die Wahrheit ausgesprochen wurde, die Gott gesagt hat durch spezifische Heilungszusagen. Die Wahrheit wurde ausgesprochen, die Wahrheit wurde empfangen, die Wahrheit hat die Tatsachen verändert, stimmt's? So, das ist, worum es geht. Er ist die Wahrheit. Jesus selbst ist die Wahrheit. Es geht nicht um positives Denken, auch wenn es manchmal so ähnlich aussehen kann, von außen betrachtet. Es geht immer darum, dass Christus selbst der Inhalt von all dem sein muss, was wir tun. Sobald Christus draußen ist, funktionieren die Dinge nur noch halb oder gar nicht mehr. Ihr dürft gerne den Kopf schütteln und Nein schreien, wenn es euch nicht, wenn ihr das anders seht. Ich bin das Leben, sagte er. Und er sagte in diesem Zusammenhang nur vier Kapitel weiter vorne, dass der Dieb kommt, nur um zu stehlen, zu schlachten und umzubringen. Und er gekommen ist, um das Leben und Überfluss zu bringen. Und dass er der gute Hirte ist, der gute Hirte lässt sein Leben für seine Schafe. Leben und Überfluss gehören zusammen und gesundes Leben ist immer wachstümlich. Was nicht mehr wächst, das wusste ich schon in meiner Gärtnerzeit, was nicht wächst, ist tot. Selbst die alten Pflanzen wachsen noch. Die produzieren noch Jahresringe, die Bäume. Die produzieren noch neue Knospen. Aber schau dir einen Baum an, der jetzt keine neuen Knospen produziert hat. Keine Blätter. Ihr könnt wahrscheinlich davon ausgehen, dass dieser Baum auch keine mehr produzieren wird. Er ist tot. Anfänglicher Wachstumsschmerz weicht schnell der Freude an dem Neuen und an der Ausbreitung des Lebens. Und Wachstumsschmerzen kennen wir alle. Die hat unser Körper schon von Kindheit an durch. Da haben die Beine weh, wo wir so in die Teenagerzeit kamen und alles passte nicht mehr so richtig zusammen. Aber wir wussten, das Endergebnis, das Ziel war gut ist. Wir würden erwachsen, wir würden auswachsen, wir würden zur vollen Blüte kommen. Unser Potenzial würde sich entfalten. Das gehört auch geistlich immer wieder dazu, dass wir in Situationen kommen, die wir uns nie ausgesucht hätten und dann sehen, wie wir damit umgehen. Und Gott guckt genau hin, wie wir in solchen Zeiten sind. Krisen zeigen uns, wer wir wirklich sind, nicht was wir gerne wären. Und dann können wir ansetzen, können hebeln und können daran arbeiten. Sagen, Gott, mein Charakter in dem Bereich, ich war noch zu schwach. Ich bin hier zusammengebrochen oder habe hier versagt. Herr, vergib mir. Und er vergibt und helf mir zu wachsen. Und er wird dir Situationen beim Weg schicken, die dir helfen zu wachsen. Auch wenn du dir die vielleicht auch nicht ausgesucht hättest. Aber alles, was lebt, das wächst und entwickelt sich, erneuert sich beständig. Das ist doch eine gute Nachricht. Selbst als 90-Jähriger. Kannst du erwarten, dass sich Dinge immer noch erneuern und verändern. Auch wenn du vielleicht dem Tod näher bist als dem Leben. Von den Jahren her. Solange du lebst, wirst du immer wachsen. Es werden neue Zellen produziert. Bis zu dem letzten Atemzug passiert es. Ich glaube sogar danach noch ein paar Minuten, aber da kenne ich mich nicht genau aus. Will ja keine Gruselstunde haben. Alles, was lebt, ist mit dem Ganzen verbunden. Und Jesus stellt dir das perfekte Leben vor. Das perfekte Leben. Ich bin. Er ist dein perfektes Leben, mein perfektes Leben. Das war der erste Punkt. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Der zweite Punkt ist die Siegesformel. Ich in euch und ihr in mir. Und ihr ahnt schon, wir gehen jetzt wieder in Johannes 14. Und ich möchte euch da ein paar Verse von vorlesen. Johannes 15, Vers 1 bis 11. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Jede aber, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich bleibe in euch. Gleich wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Gleich wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe, gleich wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe geblieben bin. Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude völlig werde. Manchen Christ versteht diese Verse als Vorwurf, Kopfwaschen, unerreichbare Anforderung. Und Jesus macht klar, warum er das sagt. Er sagt, diese Verse stehen aus einem Grund in der Bibel, damit deine Freude vollkommen ist. Deine. Meine. Also Gott hat was wirklich Gutes hiermit vor. Und wenn wir das ernst nehmen, wird das unser Leben sehr verändern können. Denn ich weiß nicht, wie das mit deinem Freudenlevel ist. Wenn ich jetzt hier so eine Grafik aufmalen würde, jeder würde sich irgendwo da mit dem Kreuz markieren, von 0 bis 10. Wo wärst du? Denkst dir mal durch. Wärst du bei 10? Ja, vielleicht jetzt. Aber was ist morgen früh? Oder Dienstag früh? Der Wecker klingelt. Wo wäre dein Freudenlevel? Und ich meine jetzt nicht nur die Emotionen. Ich meine wirklich diesen Gesamtzustand von Freude, der dich den Tag überträgt, der dich schwere und leichte Dinge machen lässt, der dich Dankbarkeit lehrt und fühlen lässt, alle Zeit. Ich glaube, wir dürfen lernen, das, was hier im Weinstock so wichtig uns Jesus vor Augen führt. Er sagt, bleibt in mir. Das ist der Klartext, den ich jetzt zusammenfasse. Bleibt in mir, dann bleibe ich in euch. Ja, Moment mal, Jesus, warum bleibst du nicht in mir und dann bleibe ich auch in dir? Weil es nicht funktionieren würde. Nur wenn wir in seine Kraft gehen, wenn wir uns das wie so ein Kraftfeld vorstellen, wenn wir in diese Kraft hineintreten, das ist unsere Entscheidung, bleibt diese Kraft auch Teil unseres ganzen Lebens, egal was kommt. Dann steht diese Kraft zur Verfügung in schwierigen Situationen oder in Krisen. Aber er zwingt uns eben gerade nicht in dieses Kraftfeld hinein. Er sagt, der freie Wille ist das höchste Gut, das ich dir gegeben habe. Das unterscheidet dich von jedem Tier. Ich habe Adam und Eva zugelassen, dass sie gegensätzlich entschieden haben und das Paradies verloren haben und sterblich wurden. Das habe ich zugelassen. Das ist, was Gott uns mitteilt, weil der freie Wille für mich so wichtig ist. Ich will keine Roboter. Ich will, dass ihr entscheidet, was ihr wollt. Ich biete euch an, hier ist ein Kraftfeld. Das ist Gott. Und sobald du hineintrittst, bin ich in dir. Und solange du drin bleibst, werden Dinge möglich sein, die du niemals tun könntest aus eigener Kraft. Das Problem in unserem christlichen Leben ist, dass wir oft viel zu wenig in diesem Kraftfeld sind und viel zu viel außerhalb. Wir sagen dann zwar noch vielleicht die richtigen Worte, aber die Kraft fehlt. Und dann fragen wir uns, funktioniert das überhaupt? Oder bei mir? Und der Punkt ist, wo ist die Kraft? Die Kraft ist immer noch da. Aber es hat was mit Hingabe zu tun, in diesem Kraft hineinzugehen und da zu bleiben. Das ist der Punkt. Das Bleiben möchte ich den Wert legen. Ich glaube, viele von uns wissen, wie man da eintritt. Ihr habt eure Zeit mit Gott, ihr habt stille Zeit oder ihr hattet sie zumindest. Ihr wisst, wie sich das anfühlt, wie anders ein Tag verläuft, wenn ich das fest installiert habe. Vorab. Aber das drin bleiben. Den Tag über. Immer wieder. Mich erinnern. Gott, du bist, worum es geht. Aus dir ziehe ich meine Kraft. Sobald ich den Kontakt mit dir vernachlässige, verliere ich Kraft. Ich verliere Möglichkeiten, ich verliere Freude und Frieden, die beiden wichtigsten Kernelemente jedes menschlichen Lebens. Wo immer die fehlen, kommen die gegensätzlichen Kräfte ans Werk. Angst und Sorge. Aber für die waren wir nie gemacht. Deswegen sagt Gott, wirft das Zeug auf mich. Ich bin besorgt für euch, das reicht. Ihr schafft das eh nicht. Sorge zermürbt euch, Sorge macht euch platt. Sorge verhindert, dass die Wahrheit in eurem Tragen kommt. Und die Tatsachen regieren dann. Alles, was ich sehen, schmecken kann, ist dann die Wahrheit, in Anführungszeichen. Und ich wundere mich, dass mein Leben stecken bleibt. Wenn, bleibt in mir, dann bleibe ich in euch, Tatsache ist, dann entsteht viel gute Frucht. Und die kannst du fast nicht verhindern, weil das die normale Folge ist. Eure Gebete werden beantwortet, sagt er. Ja, wow, meint ihr das wirklich so? Das war doch bestimmt eine Übertreibung. Ich habe nie rausgefunden, dass Jesus irgendwo übertrieben hätte, egal wie radikal er sich äußerte. Er hat immer genau das gemeint, was er gesagt hat. Und er hat gesagt, der Vater liebt uns genauso wie Jesus selbst. Wow. Wow. Das hat er im hohepriesterlichen Gebet vorher schon festgelegt. Und hinterher sagt er, und ich liebe euch genauso wie der Vater mich. Ich sage euch, diese Aussagen kriegen wir in 100 Ostergottesdiensten nicht wirklich so tief rein, wie es nötig wäre. Weil das ist zu groß. Für mich zumindest. Vielleicht. Aber ich will da mehr von, wisst ihr? Wow. Ich kann bitten, was ich will. Der Vater liebt mich wie Jesus. Was für Aussagen. Das ist so ungefähr so stark wie, der Weltraum ist unendlich groß. Wow, cooler Gedanke, aber ich kann es nicht wirklich fassen. Unendlich groß. Wow, Lichtorgel, das ist cool. Und das Ziel, wir haben völlige Freude in uns. Das ist die Siegesformel. Das ist der perfekte Tag Ostern, weil Ostern das überhaupt erst möglich gemacht hat. In ihm bleiben. 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 Bleiben ist alles, was wir tun müssen, um diese Segenskette in Gang zu bringen. Um diese Folgen auszulösen, die damit einhergehen. In ihm bleiben. Nicht nur hineingehen. Jeden Sonntag, glaube ich, die meisten von uns kommen wirklich in die Gegenwart Gottes. Aber dann kommt der nächste Tag. Dann kommt schon das Essen, ist vielleicht schon die erste Krise. man spricht negativ über irgendwas in irgendeinem Streit in der Familie und schon ist alles wieder wie weggeblasen. Wo ist der Frieden und die Freude? Wir dürfen uns weiterentwickeln. Amen. Und alles, was lebt, wow! Alles, was lebt, entwickelt sich aus der Welt. Amen. In ihm zu bleiben ist so einfach. Es bedeutet, ihn zu lieben. Ja? Gott lieben. Ja, ich liebe ihn. Ah, es bedeutet, seine Gebote zu halten. Erinnert ihr euch noch, was Johannes uns beigebracht hat? Wer mich liebt, hält meine Gebote, tut meine Werke und bringt viel Frucht. Das sind die drei Merkmale, die Johannes uns in all seinen Schriften mitteilt. Das ist, worum es geht. Er liebt uns und die Liebe, die wir ihm zurückgeben, geht auf diese Weise. Es geht nicht um die, beim Gebot erhalten geht es nicht um das Gesetz des Bundes. Es geht auch nicht um neue Regelwerke. Es geht um den Kern. Was ist der Kern? Was ist der Kern aller Gebote? Ihr wisst das. Die Liebe. Das ist der Kern. Und darum geht's. Und alles, was ich nicht aus Liebe tue, könnt ihr vergessen. Es wird keinen ewigen Wert haben. Es wird vor Gott nicht mal zu sehen sein. Gott ignoriert diese Dinge, weil sie keinen Wert haben. Wenn ich nur was tue, weil jemand das erwartet, dass ich es tue. Weil ja, Gott hat ja befohlen, ich muss es tun. Das ist gerade nicht, wie es funktioniert, in Christus zu bleiben. Christus zu bleiben heißt Hingabe. Jede gute Ehe funktioniert genau so. In dem Moment, wo du es verlierst, dich deinem Partner hinzugeben, und zwar ganz, fängt die Ehe an und stirbt. Das geht oft bis zu dem Punkt des Todes. Man lebt dann wie Bruder und Schwester nebeneinander und fragt sich, wo all die Gefühle und die Schmetterlinge im Bauch hingegangen sind. Hingabe ist immer eine Entscheidung der Tatenfolge. Vielleicht rede ich jetzt auch gerade zum Ehepaar, das war gar nicht gemacht. Aber Gott macht Dinge manchmal neu. Es geht um Liebe zu Gott, zu deinem Nächsten, zu selbst. Und diese Liebe ist erkennbar an einem Lebensstil der Nachfolge. Wenn du Jesus so liebst, dann bleibst du in ihm und lässt seine Worte herrschend in dir bleiben. Du lässt dir die Zeiten auch nicht rauben. Denk, was Pastor Hans-Peter gesagt hat vor kurzem über Johannes 14. Er sagt, es sind zwei Grundsätze. Und? Genau. Das sind die Punkte. Bleiben und Gehorsam. Ist nicht so schwierig, nicht so kompliziert. Echte Nachfolger haben einen Lebensstil entwickelt, wo sie sich klar entschieden haben, in ihm bleiben zu wollen. Ich will in ihm sein, ich will in ihm sein, ich will in ihm sein. Ich will in ihm sein. Und sich mit dem Wort und dem Geist beständig, und zwar täglich, gefüllt zu halten. Denn das ist Bleiben. Täglich und am besten mehrfach. Du musst wissen, wie das in deinen Alltag hinein zu integrieren geht. Aber ich sag dir, Gewohnheiten zu installieren, ist der beste Rat, den ich dir geben kann. Du brauchst 6 bis 12 Wochen, bis eine Gewohnheit steht. Ab dem Moment fällt es dir schwer, sie nicht zu tun. Aber diese Zeit durchzuhalten, ist nicht immer einfach. Der Alltag schreit nach dir. Der Teufel versucht, Dinge zu verhindern. Aber es ist nicht immer der Teufel. Es sind manchmal einfach unsere eigene Bequemlichkeit, die uns von dem wegzieht, wovon wir genau wissen, das ist eigentlich wichtig. Solche Leute lesen in der Bibel, preis sei Gott. Liest du in der Bibel? Sie lesen gute christliche Bücher. Auf Betonung auf gut. Sie hören gute Predigten. Ihr kriegt auch viel Mist, wisst ihr, geht ins Internet und ihr findet genau das Gegenstück von gut. Auch so, man muss hier ein bisschen auseinanderhalten. Womit füttere ich mich und was lasse ich nicht in meine Gedanken rein? Amen. Ja, das ist Weisheit. Wir hatten nie mehr Dreck im Internet oder überhaupt verfügbar durch das Internet als heute. Und auch geistlichen Dreck, religiösen, entschuldigt, Dreck. Dinge, die niemand aufbauen, sondern die Glauben zerfetzen können. Von Leuten, die sich sogar Theologen nennen. Ein guter Freund von mir war ein bekannter Theologe in Hessen und er sagte immer, Theologe definiert sich mit Theolog. Ist nicht von mir. Ich würde sowas nie sagen. Ich habe ja auch Theologie studiert, aber da muss man aufpassen. Da gibt es eine Grenze, wo ich sage, das ist mir ganz egal, wer welchen Titel hat. Hier lasse ich Erfahrungen nicht über die Wahrheit. Zelltreffen, Gottesdienste, versäumen wir natürlich nicht. Wir beten in unserer Sprache und auch in neuen Zungen. Wenn wir es noch nicht können, lassen wir uns die Hände auflegen in der Zelle und empfangen. Aktiv anderen Menschen zu dienen, gehört auch dazu. Amen. Jetzt, ich freue mich über die 4 jungen Männer, die jetzt hier sitzen. Wir sind hier, weil hier ein Ehepaar sich denen angenommen hat und sagt, ich diene anderen Menschen. Wir dienen ihnen, wir dienen Asylanten in unserer Gegend und bringen das Evangelium damit hinein. Das ist wundervoll. Das ist großartig. Das ist, was wir tun sollen. Und zwar immer da, wo Gott uns hinruft. Und jeder von uns hat verschiedene Dinge. Andere machen einen Laden auf, wo sie Klamotten und Kleidung verschenken oder günstig verkaufen, um dort das Evangelium reinzubringen. Andere leiten einfach ihre Zelle oder sind auf der Arbeit, auf der Schule, in der Familie, in der Nachbarschaft Zeugen oder gehen zu türkischen Familien und bringen denen Heilung, was auch immer. Preis sei Gott für viele, viele gute Möglichkeiten, anderen Menschen aktiv zu dienen. Ich glaube, Jesus zeigt hier den Weg in dieses perfekte Leben. Und der ist so einfach. In ihm bleiben. In ihm bleiben. Mein dritter Punkt, jetzt gehe ich nochmal auf das Ich Bin's ein. Johannes 18, Vers 5 und 6. Erinnert euch, Garten Gethsemane, die Nacht des Verrats. Judas tickerte an mit seinen 600 oder mehr römischen Legionären plus noch der kompletten Tempelwache dabei, plus den Hohenpriestern, die kamen dann vorne hin und die hatten noch keine Tagesschau, noch keine Fotos. Also, wie erkenne ich es unter diesen vielleicht ähnlich aussehenden Männern den, der es ist? Und Judas sagte, ich gebe ihm einen Kuss. Und ich zeige euch, wer es ist. Naja, der Kuss war gar nicht so nötig. Jesus hat nicht vorgehabt, sich zu verstecken. Und dann steht, sie antworteten ihm, wir suchen Jesus, den Nazarener. Und Jesus spricht zu ihnen, ich bin's. Es stand aber auch Judas bei ihnen, der ihn verriet. Als er nun zu ihnen sprach, ich bin's, wichen sie alle zurück und fielen zu Boden. Da steht wirklich alle. Stell euch vor, Petrus sah die Chance, wisst ihr? Die lagen jetzt alle da. Petrus hatte ein Schwert dabei. Zack, war das Ohr ab. Irgendwie ist er abgerutscht noch, war nicht so der tolle Kämpfer scheinbar, war eher der Fischer. Aber das Ohr war ab. Und Leute, das war Malchus Ohr. Malchus war nicht irgendjemand. Für den Schlag wäre der eine Weile in den Knast gegangen, der Petrus. Malchus war der Stellvertreter oder der Berater, der Personal Assistant vom Hohepriester. Das war, hey, das war eine Persönlichkeit, wisst ihr, so Bürgermeisterniveau in Jerusalem. Und dem ein Ohr abzuschlagen, war nicht wirklich witzig. Er ist nicht gegen den Priester selbst, er ist gegen die rechte Hand vom Priester. Ei. Aber Jesus hatte gar kein Problem. Ich meine, kein Problem in Bezug auf, wie komme ich da wieder raus? Er sagte, dass er 12 Legionen Engel bereitstehen hätte, ihn in diesem Moment beizustehen. Das ist eine gute Sache, 12 Legionen Engel bereitstehen zu haben. Das ist eine gute Sache, einen Engel bereitstehen zu haben. Erinnert euch an den Engel, der Israel mal so richtig aus einer schwierigen Situation rausgehauen hat? Er hat in einer Nacht 185.000 Feinde niedergemetzelt. Und er weiß nicht, wie viele er noch geschafft hätte, es waren nicht mehr da. Eine Legion stand für 6.000 Mann. Okay, stellen wir vor, Jesus hätte gesagt, eine Legion. Vater, schick mir eine. Hier sind fast 1.000 feindliche Soldaten, die mich hier angreifen wollen. Schick die erste Legion. Wenn einer 185.000 niedermacht in einer Nacht, was glaubt ihr, was in der Nacht passiert wäre, wenn eine Legion gekommen wäre? Wir reden von 1 Milliarde und 100 Millionen Menschen, die ihr Leben gelassen hätten, wenn nur eine Legion dieser Engel unterwegs gewesen wäre. Und soweit ich informiert bin, gab es damals nicht annähernd so viele Menschen auf dem Planeten. Hätte er 12 geschickt, reden wir hier von 13,3 Milliarden potenziellen Opfern. Also die Welt wäre ausradiert worden. Das wäre Noah multipliziert mal irgendwas gewesen. Also Jesus hatte nicht wirklich ein Verteidigungsproblem, versteht ihr? Das kleine Schwert von Petrus war nicht wirklich seine letzte Waffe. Jesus wusste genau, was er tat. Als er Ich Bin's sprach, eine Bezeichnung, die er zuvor schon verwendet hatte, um seine Göttlichkeit bekannt zu geben, wichen sie zurück und fielen zu Boden. Ich finde das so bemerkenswert. Er drückt das aus, was er ist, und alles ist vorbei. Er hat vorher schon gesagt, ich bin das Brot des Lebens. Ihr habt die Bibelstellen nachher auf euren Unterlagen. Ich bin das Licht der Welt. Ich bin die Türe. Ich bin der Hirte. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Ich bin der Weinstock. Ich bin. Er hat klar gemacht, wer er ist. Und weil wir wissen, wer er ist, dürfen wir wissen, wer wir sind. Amen. Gehen wir in der Zeit ein paar tausend Jahre zurück. Ich lese aus dem 2. Mose 3, 14 bis 16. Gott sprach zu Mose: Ich bin, der ich bin. Und er sprach: So sollst du zu den Kindern Israels sagen: Ich bin, der hat mich zu euch gesandt. Und weiter sprach Gott zu Mose: So sollst du zu den Kindern Israels sagen: Der Herr, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name ewiglich. Ja, das ist der Name, mit dem ihr an mich gedenken sollt, von Geschlecht zu Geschlecht. Geh hin und versammel die Ältesten von Israel und sprich zu ihnen: Der Herr, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs ist mir erschienen und hat gesagt: Ich habe genau Acht gegeben auf euch und auf das, was euch in Ägypten geschehen ist. Für unsere modernen westlichen, westeuropäischen Ohren meint "Ich bin, der ich bin" nicht wirklich viel. Aber für einen Hebräer sagte das "Ich bin" unfassbar tief. Ich bin alles. Ich bin unerreichbar. Ich habe keinen Anfang und kein Ende. Ich bin alles in allem. Im Hebräischen bedeutet "Ich bin, der ich bin" etwas so Starkes, dass dir die Haare hochstehen würden. Zitat Kenneth Copeland. Das Wort für "Ich bin, der ich bin" oder "Ich werde sein, der ich sein werde" ist ein hebräischer Ausdruck, der ein Handeln ausdrückt. Und von diesem Ausdruck ist das hebräische Wort Yahweh abgeleitet. Gott gab Mose zu verstehen: Ich möchte als der Gott bekannt sein, der gegenwärtig ist und handelt. Als wen kennst du ihn? Als den, über den man spricht und liest, oder als der, der gegenwärtig ist und der handelt? Amen. War er heute Morgen gegenwärtig und hat gehandelt? Auch schon sichtbar? Für einige spürbar? Preis sei Gott. Der Name Yahweh drückt Gottes Zusage aus, ständig bei seinem Volk gegenwärtig zu sein. Er bringt seine Treue, seine Liebe, seine Fürsorge zum Ausdruck, sowie seinen Wunsch, Menschen in die rechte Beziehung zu ihm zu bringen. In Matthäus 28 stehen diese berühmten und wichtigen Worte, Vers 16. Die 11 Jünger aber gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. Und als sie ihn sahen, der auferstandene Jesus, wir reden jetzt von Ostersonntag, warfen sie sich anbetend vor ihm nieder. Etliche aber zweifelten. Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach: Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Hier sehen wir glasklar, welche Bedingungen an das wichtigste Versprechen des Herrn Jesus geknüpft ist, nämlich ihn alle Zeit bei uns zu haben, und zwar handelnd und gegenwärtig. Diese Bibelstelle, gerade die Verse 18, 19, 20, sind für mich wie ein Hamburger mit zwei Brötchenhälften und der Substanz dazwischen, dem Fleisch. Jesus sagte: Mir ist alle Macht gegeben, obere Brötchenhälfte. Darum geht hin und macht zu Jüngern, Frikadelle. Und ich bin bei euch alle Zeit. Das ist der Punkt. Viele wollen die Brötchen, aber die Frikadelle wollen sie nicht. Im griechischen Grundtext gibt es in dieser Stelle nur einen einzigen Imperativ. Imperativ ist nicht lehrt, tauft, geht hin. Der Imperativ ist jüngert. Der einzige Befehl, der als Befehl im Grundtext zu finden ist, ist macht zu Jüngern. Also wenn du deine Zeit damit verbringst, Menschen in Jüngerschaft zu nehmen und sie dahin zu führen, wo Gott dich schon hingebracht hat, hast du die Voraussage Gottes, diese Zusage, als festen Bestandteil deines Lebens. Er wird seine Vollmacht, die er hat, dir zur Verfügung stellen, weil du den auftust. Du jüngerst Menschen. Jeder Zellleiter hat potenziell zumindest, aber übernommen. Innerlich ist deine Motive der Punkt, den ich nicht sehen kann. Das ist, was Gott sieht. Gott zieht es immer bei und sagt: Ja Gott, ich will Menschen zu Jüngern machen, ich will Menschen weiterhelfen in ihrem Geist, Menschen festigen in ihrem Glauben, ich will sie trainieren und auch wieder aussenden. So geht nun hin, macht zu Jüngern. In Apostelgeschichte 1, Vers 8 sagt er hierzu, auch der auferstandene Herr, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa, in Samaria und bis an die Enden der Erde. Hier wiederholt Jesus den Auftrag noch einmal. Er macht aber auch deutlich, dass er selbst die Kraft hierzu bereitstellen würde. Den Heiligen Geist in uns. Um uns. Wow, ja, mein Meister, der hat den Heiligen Geist. In dir will er sein. Weil dein Leben braucht eigene Portion Heiligen Geist. Du brauchst deinen eigenen Heiligen Geist. Das ist dasselbe natürlich. Aber er will in dir sein. Nicht nur in mir oder in jedem, in irgendjemand anderem. Er will in dir sein. Somit würden wir in ihm und seinem vollkommenen Willen sein und er durch seinen Geist bleibend in uns. Habt ihr diese Subsumption empfangen? In ihm zu sein, bedeutet seinen Auftrag auf die Prioritätenliste ganz nach oben zu stellen. Das ist die Voraussetzung, um in ihm zu sein. Wir müssen bereit sein, Menschen wirklich zu dienen auf diese Weise, zu Jüngern zu machen, ihnen weiterzuhelfen. Und das ist unser Part. Und der andere Part ist, und Gott sagt, und ich gebe euch den Heiligen Geist, damit ihr das überhaupt tun könnt. Mach's nicht aus, darauf kommst nicht. Und das Ding, das gehört zusammen. Wenn du eins wegnimmst, funktioniert das andere nicht mehr. Nehme ich meinen Willen raus und sage, ich mag aber niemanden zu Jünger machen, ich mag ja keine Menschen. Zerfällt alles in seine Bestandteile. Und du wunderst dich, dass du dein Leben so alleine lebst. Und Gott scheinbar gar nicht bei dir ist. Nicht, dass er nicht will, aber er hat gesagt, das ist die Voraussetzung dafür, dass ich das tun kann. Wenn du in meinem Willen bist, ich bin bei dir. Und das heißt nicht, dass du deinen Willen vergewaltigen musst, sondern dass du deinen Willen nutzt, um Entscheidungen zu treffen, wo du genau weißt, dass sie richtig sind. Ja? Es ist nicht andere treffen Entscheidungen für dich. Ich treffe keine Entscheidung für dich. Würde ich nie tun. Das ist deine Entscheidung. So verknüpfe ich jetzt, ich bin der Ich Bin des Gottes der Bibel mit dem Gott mit uns im Namen des neugeborenen Babys Immanuel. Mit dem Ich Bin-Aussagen des Herrn Jesus und dem Auftrag des auferstandenen Gottes. Einzige Voraussetzung, um diesem wundervollen Gott im persönlichen Kontakt zu begegnen, ist, dass ich von meiner Seite die Verbindung halte. Ich muss darauf achten, in ihm zu bleiben. Das geht nur, indem ich ihn zu meiner Nummer eins mache. Er muss mein Herr sein. Er darf über mein Leben, meine Träume, meine Gegenwart und Zukunft bestimmen. Über meine. Du musst diese Dinge über dein eigenes Leben selbst entscheiden. Er muss mein Herr sein. Ich will das. Er darf entscheiden. In allen Bereichen deines Lebens. Wie ist es mit dir? Dann und nur dann, bitte hör zu, dann, wenn ich diese Entscheidung wirklich, wirklich ernst meine, nicht weil irgendjemand die von mir erwartet, auch nicht weil wir gleich hier die Möglichkeit geben werden. Vielleicht triffst du die Entscheidung zum ganz anderen Zeitpunkt. Oder du hörst hier jetzt über das Internet zu oder hörst die CD irgendwann später. Diese Entscheidung ist wichtiger, als du ahnst. Weil nur wenn du diese Entscheidung getroffen hast, nur dann weißt du, alles wird gut. Versteht mich nicht falsch. Wir Christen haben alle einen guten Stand. Aber wenn Jesus der Herr meines Lebens wirklich ist, nicht nur, weil ich es vielleicht schon mal gesagt habe oder mal im Übergabegebet gesprochen habe, sondern weil das mein Standard ist in meinem Alltag, dann weißt du, egal was kommt, und Dinge kommen, die wir nicht wollen, alles wird gut. Es wird letztendlich einen Strich geben und unter dem wird eine positive Zahl stehen. Und das wird mein Leben sein. Ich weiß nicht, wann das sein wird, und ich weiß vieles noch nicht, was kommt und wie es kommt, aber ich weiß eins, solange er wirklich mein Herr ist, nicht nur so, naja, ein bisschen Jesus ist ganz gut im Leben. Das funktioniert nicht. Es funktioniert nicht. Ich habe es so oft gesehen. Leute scheitern und verlieren oft alles, was sie so ein bisschen hatten und dachten, sie hätten es. Lass es los. Alles, was dich von Gott trennt. Und mach ganze Sache mit Gott. Dieses Osterfest ist vielleicht dein Tag. Vielleicht ist das das wichtigste Ei, was du heute findest. Hier im Gottesdienst. Das, wo Leben drin ist, wisst ihr? Wo richtiges Leben drin ist. Eine Hingabeentscheidung, die über deine Jugend hinausgeht und die bis über dein Alter hinausgeht, die bis in die Ewigkeit reicht. Und sagen, Gott, von heute an, ich habe mein eigenes Ding gedreht, ich hab mir Sachen zurechtgemixt, die mir so passten und naja, ich habe schon irgendwie meinen Willen gelebt, nicht deinen. Das ist der Punkt. Das trennt dich. Es holt dich aus diesem Schutzschild raus, der doch für dich gemacht ist, damit er dich schützt. Und Gott steht daneben und denkt, Junge, Ach Junge, ich habe so viel mehr für dich. Mädchen, ich habe so viel mehr für dich. Ich liebe dich doch, aber ich werde dich nicht zwingen. Ich habe heute den Trümper nochmal auf die Kanzel geschickt. Mir sollt ihr das nochmal mitteilen. Und vielleicht ist das die Stimme, die du hören kannst. Vielleicht auch nicht. Ich bete immer darum, dass das zu hören ist, was Gott sagen will heute Morgen. Und er hat euch so lieb. Ich habe heute Morgen gebetet für euch. Und wow, er ist so interessiert an jedem von euch. Da ist nicht die Einheitsmasse, die er sieht. Er sieht dich. Er sieht dein Leben, er sieht dein Jetzt und er sieht auch die Richtung, die du eingeschlagen hast. Und er weiß, wo es hinführt. Und er leidet, weil es nicht sein Plan ist für einige von uns hier heute Morgen. Und er ruft dich aufrichtig, weil er dich liebt. Nicht, weil er dir irgendwas vorhalten will oder dich bestrafen will. Das ist er ganz weit weg von. Er will dich und er will dich schützen, er will dich segnen. Aber es gibt diesen Grundsatz, bleib in ihm. Das Leben wird dann nicht frei sein, das meine ich nicht. Aber, also frei von Schwierigkeiten. Aber du hast den kompetentesten Troubleshooter an deiner Seite, den es gibt auf diesem Planeten. Der weit über das hinausguckt, was jeder weise Mensch dir sagen kann. Und ich habe ihn so oft gebraucht, Leute, ich habe ihn so oft gebraucht. So oft. Wo ich von der Wand stand und wusste nicht, wie es weitergeht. Und wenn ich nicht wirklich in ihm geblieben wäre im Moment, ich weiß nicht, wo ich heute wäre. Ich weiß nicht, wo ich heute wäre. Ich weiß nicht, wo meine Familie heute wäre. Das sind diese T-Kreuzungen im Leben, weißt du, da kommt man immer wieder mal hin. Und dann wird es herausgefordert. Meinst du es ernst? Bist du bereit, es zu riskieren? Es geht um Risiko. In Christus zu bleiben, ist nicht frei von Risiko. Es ist die riskanteste Lebensstil, den ich kenne. Weil du weißt nicht, was um die Ecke kommt. Aber du weißt es ehrlich gesagt auf der anderen Seite auch nicht, obwohl du denkst, dass du es wüsstest. Weißt du, wie oft Dinge anders ausgehen, als man dachte, dass sie natürlicherweise ausgehen? So, also menschliche Weisheit ist ja auch nicht wirklich besser. Aber wenn ich mit ihm bin, ich weiß inzwischen, alles wird gut. Nicht immer sofort, aber immer letztendlich. Und darum geht's mir. Ich fasse zusammen. Jesus selbst ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Die Siegesformel ist die: Ich in euch und ihr in mir. Unser Job ist es, in ihm zu bleiben. Jeden Tag. Jesus ist es. Er ist alles, was wir je brauchen. Und alles, was wir je brauchen, ist in ihm und kommt von ihm. Seine Vollmacht qualifiziert uns für das Unmögliche. Ostern ist Auferstehung und Auferstehung ist jetzt und heute. Ich möchte euch noch eine kleine Geschichte vorlesen. Alex war 12 Jahre alt. In den Osterferien war er wie jedes Jahr zu Besuch bei seiner Großmutter. Die hatte einen Bauernhof. Und das war immer das Größte. Kälbchen füttern, Kühe melken und die Katzen versorgen. Es gab immer etwas zu tun. Am meisten mochte er die Hühner. Die älteste Henne hatte letzte Woche Junge bekommen. 5 süße kleine Küken mit flauschigen Federn und einem winzigen Schnabel. Sie stolperten den ganzen Tag ihrer Mutter hinterher. Und die ließ ihre jungen Schützlinge keinen Moment aus den Augen. Es war lustig anzusehen, wie sie nach den Kleinen schaute und wenn sich eins mal zu weit weg wagte, es gleich mit einem liebevollen Stupser mit dem Schnabel wieder zurückholte. Alex lief jeden Morgen zu dem Stall, um nach den kleinen Küken zu sehen. Doch eines Morgens nahm ihn seine Oma mit ernster Miene gleich nach dem Frühstück zur Seite. »Heute Nacht ist etwas Schlimmes passiert, Alex.« Alex hörte in ihrer Stimme, dass es etwas Ernstes war. »Es hat gebrannt auf dem Hof. Heute Nacht. Zum Glück konnte das Feuer schnell gelöscht werden, aber den Hühnerstall konnten wir nicht mehr retten.« Alex schossen die Tränen in die Augen. »Und was ist mit den Hühnern, den Küken?« stammelte er. Seine Oma streichelte ihm behutsam übers Haar. Die großen Hühner waren schnell genug, um dem Feuer zu entkommen, aber die alte Henne mit ihren Küken hat es nicht geschafft. Das konnte Alex nicht wahrhaben. Das dürfte nicht sein. Er lief aus dem Haus und sah schon von Weitem, dass der Hühnerstall bis auf die Grundpfosten abgebrannt war. Als er sich einen Weg durch die Überreste bahnte, sah er nur verkohlte Balken und Steine. Seine Großmutter war ihm gefolgt. »Dort hat sich die alte Henne versteckt gehalten«, sagte sie und deutete auf einen schwarzen Knäuel aus verkohlten Federn neben einem großen Stein. »Ich weiß auch nicht, warum sie nicht mit den anderen Hennen weggelaufen ist.« Doch was war das? Alex traute seinen Augen kaum und ging einen Schritt näher. Da hatte sich doch was bewegt. Ja, jetzt sah er es ganz deutlich. Zwischen den verkohlten Flügeln der alten Henne kroch ein Küken hervor. Erst eins, dann zwei, dann alle fünf. Schau, Oma, rief Alex überglücklich und kniete sich zu den kleinen, verwirrten Küken. Das ist ja unglaublich, brachte die Oma hervor. Die Henne hat sie alle unter ihre Flügel geholt, als sie die Gefahr gewittert hat. Deshalb ist sie nicht weggelaufen. Sie hat sich selbst geopfert, um ihre Kinder zu schützen, die sonst verbrannt wären. Sie kniete sich neben Alex in die dunkle Asche. Weißt du, das erinnert mich an Ostern. Wieso an Ostern? Fragte der kleine Junge verwundert. An Karfreitag und Ostern denken wir daran, dass Jesus gestorben ist. Aber er ist nicht einfach umsonst gestorben. Wie die Henne durch ihren Tod die Küken gerettet hat, so hat Jesus durch seinen Tod uns gerettet. Das verstehe ich nicht, Oma. Beruhigend legte die alte Frau ihrem Enkel die Hand auf die Schulter. Ich kann es auch manchmal kaum glauben und verstehen, aber es ist wahr. Jesus, der Sohn Gottes, ist am Kreuz gestorben, weil er dich so lieb hat. Damit du keine Angst mehr vor dem Tod haben musst, er in den Tod gegangen. Er hat sozusagen Tod getötet, damit alle, die an ihn glauben, ewig leben, selbst wenn sie eines Tages sterben. Wow, das ist toll, staunte Alex und streichelte dem kleinsten Küken durch das zerzauste Gefieder. Jesus hat das getan, was die Henne tat. Er gab sein Leben an unserer Stelle. Und wenn wir dieses Geschenk annehmen, wird uns die Sünde nicht zerstören. Unser Leben wird dann von ihm selbst geleitet. Sinn, Ziel, Frieden und echte Freude sind dann unsere permanenten Begleiter. Und insofern war Ostern wirklich der perfekte Tag. Die Weichen wurden gestellt, sodass jeder Mensch Sicherheit und echtes Leben empfangen kann. Der Fluch der Sünde und des Todes wurde gebrochen und der Herr des Lebens selbst zieht in uns ein, wenn wir darauf reagieren. Die Liebe selbst übernimmt dann unser Leben, auch wenn dort zuvor Verzweiflung, Bitterkeit und Hoffnungslosigkeit zu Hause waren. Der Schlachtruf von Gott zu Ostern war und ist, siehe, ich mache alles neu. Mache dieses Ostern zu deinem perfekten Tag. Ich möchte euch einladen, gerade die von euch, die es noch nie getan haben. Lasst uns doch zusammen bitte stehen. Ich möchte euch einladen, dieses Osterfest zu deinem perfekten Tag zu machen. Zu dem Tag, an dem du Jesus nachfolgst und ihm ganze Sache mit ihm machst. Und ich möchte ein Gebet sprechen. Und ich verspreche dir eins, wenn du dieses Gebet von ganzem Herzen und aufrichtig sprichst, kommt er in dein Leben und beginnt alles neu zu machen. Geistlich hat er es schon getan, aber er wird dann anfangen, auch all die Dinge aufzuräumen in deinem Leben, all die Müllhaufen und Schuttabladeplätze, die es so über die Jahre gegeben hat. Er wird es neu machen, er wird renovieren, er wird die Dinge echt machen und dauerhaft. So sprich doch mit mir dieses einfache Gebet. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Schuld gestorben bist. So bringe ich dir jetzt all meine Lebensschuld, alle Sünde. Und ich bitte dich, vergib mir. Ich nehme deine Vergebung in Anspruch. Und ich will dir folgen. Ich will in dir sein und in dir bleiben. Und deine Worte sollen herrschaftlich in mir sein. Ich will dir nachfolgen. Von jetzt an bis zu meinem letzten Atemzug. Und dann in Ewigkeit. Amen.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, dass Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird, und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.